Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
und herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Heute am 26. Januar 2026 aus dem Hinterhofsänger-Hinterlandstudio in Hanheim. Ja, mein Name ist Benedikt Engelberts und ich habe natürlich auch einen Gast. Und wie beim letzten Mal, als wir hier saßen, ist Florian Schlecht da von der AZ. Und ich glaube, du bist gerade sogar aufs Land geflohen. Oder? Ist das richtig?
Auswärtsspiel. So würde ich es jetzt mal nennen, ja, tatsächlich. Ich glaube, fast 30 Minuten Fahrt zu dir. Aber habe dann tatsächlich auf der Strecke fast einen E-Roller-Fahrer noch mitgenommen. Tatsächlich.
Ach, du Gott.
Ja. Und ich komme ja selber aus dem ländlichen Raum, ne? Also bin ja in Ostfriesland groß geworden. So 50 Minuten mit dem Bus zum nächsten Bahnhof und dann wieder 50 Minuten warten, bis der Zug fährt. So ungefähr sah meine Kindheit aus. Ach, oder Jugendzeit. Und habe dann doch gemerkt, jetzt nach einigen Jahren in Mainz, was für ein arroganter Städter ich auf einmal werde. Ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, was, hier draußen gibt's E-Roller?
Also ich muss sagen, so viele habe ich noch nicht gesehen. Aber ich glaube, das sind dann nicht öffentliche E-Roller, sondern eher so private.
Genau, sah auch so aus. Also ist schön am Kreisel einfach so quer eingebogen und dann rüber. Ja, und dann habe ich erstmal echt gestaunt, wie Bauklötze. Und dann habe ich mich aber auch bei dem Gedanken erwischt, A, wieso bist du jetzt erstmal so überheblich und sagst, im ländlichen Raum kommst du jetzt aus Friesland? Und B, ich selbst habe mich noch nicht einmal in meinem Leben auf einen E-Roller getraut. Ja, also ich sollte da wirklich die Klappe nicht allzu sehr aufreißen. Ich habe bislang einfach zu großen Respekt davor einfach. Ich habe wirklich Schiss, dass ich da mit dem Ding losfahre und den nächsten Passanten umniete oder sonst was, dass ich es einfach nicht kann.
Ich habe das auch noch nie probiert. Irgendwie hat sich für mich noch nie so die Chance so ergeben, dass ich das einfach mal gemacht habe. Ich hätte wahrscheinlich schon irgendwie, wenn ich mal in Mainz oder so unterwegs war, das machen können. Aber ich habe dann auch einfach davor zurückgeschreckt. Dann musst du dir wieder irgendeine App runterladen und dann musst du wieder hier irgendwelche was Bezahlmethoden. Und mir war das dann alles zu complicated mit, wo darf ich es abstellen und so. Und am Ende natürlich meine ganzen Kumpels, die fahren da schon mit den Apparaten durch die Gegend. Aber wirklich, denke ich mir so, ich brauch's halt auch nicht. Da, wo ich in der Stadt unterwegs bin, da laufe ich halt einfach und dann passt das auch.
Ja. Beim Neffen von mir, der tatsächlich jetzt um die 30 ist, hat auch schon eine Tochter und die hat zum Geburtstag neulich so einen Kinderroller bekommen. Auf den bin ich dann tatsächlich mal gestiegen und der leuchtete auch ganz bunt und war pink und ne, also ganz, ganz nett tatsächlich, ja. Den konnte ich tatsächlich dann noch steuern. Ich war einen kurzen Moment stolz auf mich, bis ich dann gesehen habe.
Bist du generell noch nie Roller gefahren vorher?
Nee, tatsächlich nie, ja. Dann habe ich aber gesehen, wie die Vierjährige fährt und dann hat sich mein Stolz ganz schnell in ja, ein Schamgefühl aufgelöst.
So, okay, ja. Nee, dann irgendwann muss man auch gegensteuern und der coole Onkel vielleicht sein.
Ja.
Und ja, nee, aber doch so ein City-Roller oder so hatte doch eigentlich früher fast jeder.
Ich nicht. Bin so eine Generation Rollschuhe dann tatsächlich oder
okay, ja.
Vielleicht auch noch so ein bisschen Inline-Skater. Selbst die bin ich nie gefahren tatsächlich.
Ach, verrückt.
Ich glaube, das Einzige, was ich mal gefahren bin, war mit als Kind ein Catcar. Aber das hat ja letztlich mit so E-Rollern nicht so wahnsinnig viel zu tun.
Nee, das ist richtig. Das ist ein anderes Fahrprinzip. Und auch von der, glaube ich, viel ausdauernder der Akku so.
Sagen wir es mal. Der Akku war meine Beine. Ja.
Ja.
Aber ich sag mal so, das bin ich dann auch mit 13 nicht mehr gefahren. Das wäre ja schon ein bisschen seltsam.
Ist richtig. Ja, oh, wo du jetzt gerade Catcar sagst, da denke ich dran, dass wir früher so Bobbycar-Rennen und Catcar-Rennen und sowas im Nachbarort hatten. Naja gut, ich glaube, wir schweifen etwas ab, weil es gibt ja tatsächlich einiges, was auch die Woche passiert ist in und um Mainz 05. Und als erstes kann man sagen, wann war es, der Dienstag oder der Mittwoch? Da ging es richtig früh los, gab schon eine Spielerankündigung, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und dann war ja vorhergesagt, ab 11.11 Uhr gibt es das neue Fastnachtstrikot. Ja, ich sag mal, das Trikot an sich, glaube ich, ruft wie fast alle Fastnacht-Trikots und wie generell eigentlich fast alle Trikots sehr starke und meinungsstarke Aussagen hervor. Wie findest du es denn?
Ja gut, ich gucke jetzt einmal hier in deiner Wohnung zu meiner rechten Seite und sehe es da tatsächlich über einen Stuhl gelehnt, denn der Bene hat sich ja direkt geschnappt, hast direkt zugeschlagen auf dem Markt, ja, also dich hat es als Käufer offenbar begeistert. Ich finde es ehrlicherweise schön, also im Rahmen dessen, was ein Fastnachtstrikot schön sein kann. Also ich weiß, dass die Meinungen da jetzt wieder sehr unterschiedlich waren, ja, dass einige gesagt haben, es gefällt ihnen gar nicht, dass ich aber gleichzeitig irgendwie auch über die sozialen Netzwerke sehr, sehr gutes Feedback bekommen habe. Ich finde es eigentlich erstmal recht schick, wenn ich jetzt so sagen kann, aber du musst es vor allem, glaube ich, sagen, weil du bist der Käufer, du hast dich ja da in Unkosten gestürzt, ja, wie also Dagobert Duck hast du Geld ausgegeben.
Unkosten ist genau das Richtige. Ich hab jetzt mit Bundesliga-Badge und Vlog hinten drauf ist man da 105 Euro los als Mitglied. Wow. Und das ist schon für ein Trikot schon eine Hausnummer, aber gut, ich sag mal so, ja, irgendwie akzeptiert man das halt einfach dann, ist natürlich auch wieder ein limitiertes Trikot, also auf 1905 Exemplare ist das limitiert und ein bisschen habe ich es ja schon kommen sehen. Nachdem wir letztes Jahr das Karlchen von den Schwellköppen hatten, ist es jetzt was, Lisbeth oder so, die ihr Muster quasi bereitwillig zur Verfügung stellt und ja, ich finde es halt eigentlich auch ziemlich cool. Ich meine, letztes Jahr hat es natürlich, ich bin ja an Fastnacht immer so als am Stadionspieltag immer so als Clown verkleidet. Da hat das Carlton-Ding halt einfach perfekt da reingepasst, auch so, weil es so ein wildes Farbmuster ist, aber halt auch in diesen klassischen Clownsfarben, sag ich mal. Das ist jetzt ja mit was rosa und türkis und grau, gräulich, hellblau, nochmal ein anderes Farbschema, aber ich finde es eigentlich auch ziemlich cool und ich finde cool, dass da auch eine gewisse Kontinuität dabei ist. Viele Leute habe ich natürlich sagen hören, die gemeint haben, ja, irgendwie das Rot von dem Mainz 05 Logo beißt sich insgesamt mit dem Rest von dem Farbkonzept und das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich finde, der Rest ist gut umgesetzt, auch, sag ich mal, wie Kömmerling, also wie der Sponsor quasi, zur Geltung gebracht ist, dass das quasi die Farben hinten dran ein bisschen ausgedunkelt sind. Das ist bei den Spielernummern genauso. Also ich bin sehr glücklich und ich glaube, wir haben viele weitere Schwellkörpe, die zur, sage ich mal, Inspiration und zum Ideenbeflügeln noch zur Verfügung stehen und die uns wirklich viele neue und schöne auch Fastnachtstrikots bescheren werden.
Also ich sag bei den Fastnachtstrikots jedes Jahr, ich habe es ja gesagt, ich komme aus Ostfriesland. Das ist jetzt nicht als die Fastnachtshochburg bekannt. Ja, also tatsächlich, bis auf Kinderfasching wurde es dann eigentlich nicht gefeiert. Deswegen, ich lerne die Kultur auch immer noch kennen, bin jetzt aber auch schon in meinem 10. Jahr in Mainz. Also so langsam ist es auch ja bei mir angekommen. Ich kann mich auch dafür begeistern. Bei den Fastnachtstrikots ist es jedes Jahr so, dass ich immer erst den Gedanken habe, ich habe auch so einen Wischlappen der zu Hause, der so aussieht. Ja. Und dann stelle ich aber irgendwie fest, so bei mehrfachen Hingucken, gefällt es mir irgendwie immer besser. Und das ist jetzt tatsächlich so ein Wischlappen, den ich auch tatsächlich gerne anziehen würde. Stellt mich aber tatsächlich vor eine Schwierigkeit, nämlich das, was du gesagt hast, diese Limitierung auf 1905 Exemplare. Ich bin ja ein sehr begeisterter Trikotsammler geworden, auch noch in meinem Alter und gerade jetzt, ja, denn als ich in den 90ern zum Beispiel so mit Fußball groß geworden bin als Jugendlicher, da gab es für mich so gefühlt und auch für meine Freunde noch gar nicht so diese Kultur dieses jährlichen Trikots kaufen von Vereinen, ja. Ich weiß gar nicht, wann das dann irgendwann angefangen hat und inzwischen hat man ja mehrere Trikots pro Saison, ja, und mehrfache Verkaufszyklen. Und tatsächlich wäre das jetzt so ein Trikot, das ich meiner Sammlung sehr, sehr gerne beifügen möchte. Und da finde ich diese Limitierung tatsächlich wahnsinnig schade. Frag mich auch immer so ein bisschen, was der Grund dafür ist, ja, weil ich glaube, die Nachfrage, die ist viel, viel größer als diese Anzahl von Exemplaren.
Es war auch direkt ausverkauft. Ich meine, wir haben ja eben schon gesprochen, ich hab mir es gekauft und es gab gewisse Verwirrung, weil um 11.11 Uhr wurde es vorgestellt und dann war natürlich wie immer ein sehr großes Thema, dass der dass der Shop dann zusammenbricht und alle Leute, natürlich erstmal nur Mitglieder, sich das Trikot holen wollen. Hat dann irgendwie einen Moment gedauert, auch bis ich auf die Seite kam, und da hatte man dann schon von vielen Leuten gehört, dass zwar das Trikot da sichtbar ist, aber dass der Verkaufsbeginn auf den, was war es, der 22.01.2027 um 12 Uhr quasi terminiert ist. Und da dachte ich mir so, nee, das kann doch gar nicht sein. Also, ja, wahrscheinlich war das so eine Dummy-Zeit.
Das war die Warteschlange,
genau,
sozusagen.
Das ist die Warteschlange. Jeder stellt sich nochmal ein Jahr an und dann geht's los. Ja, und ich sag mal, nachdem dann die Dummy-Zeit gefixt war, ging dann um 12 Uhr auch der Verkauf los. Also knappe dreiviertel Stunde, nachdem das Trikot bekannt gegeben wurde. Und so wie ich das gesehen habe, war das auch relativ früh im Verlauf des Vormittags dann schon ausverkauft, mindestens mal für die Herrengrößen. Ich glaube, die Damengrößen gibt es online noch oder gab es zumindest so bis zum Wochenende noch.
Das wäre doch was für mich, oder Bene?
Du, ganz ehrlich, also die Damengrößen gibt es auch tatsächlich bis in große Größen. Also es ist alles, ist möglich. Wenn dir der Schnitt steht, dann greif zu.
Wir können es mal austesten tatsächlich. Nein, aber ich finde es schick. Freue mich auch schon drauf, dich dann zu sehen gegen Augsburg, glaube ich, dann bei dem Spiel.
Ja, in 2 Wochen.
Richtig,
Augsburg, ja.
Richtig. Und da erwarte ich dann auf jeden Fall ein schönes Foto von dir. Und das, wenn du keine Verwendung mehr für das Trikot hast, dann weißt du ja, wer dann da ist und es dir gerne abnimmt.
Wer einen Wischlappen draus macht. Ja. Es ist, also um das hier nochmal zu sagen, ich habe das Gefühl, ein bisschen dickerer Stoff als beim letzten Fasnacht-Trikot, da kam er mir sehr luftig vor. Es sieht ein kleines bisschen besser verarbeitet aus, also das macht mich glücklich.
Ist das eigentlich in Mainz dann schon etwas, jetzt frage ich natürlich wieder so als der Fasnachts-Azubi, ja, von Bene dann entsprechend, ist das sowas, was man jetzt bei Fasnacht tragen könnte und dann würde das schon als Verkleidung durchgehen, oder ist das dann doch zu einfach gedacht?
Ja. Ich glaube, da muss man noch was weiteres ergänzen. Also ich meine, natürlich kannst du dann so restliche, meinst du, 5 Sachen anziehen und dann gehst du so in so ein Spieler-Outfit oder mit irgendwie Jogginghose oder so. Das wird man wahrscheinlich schon dann irgendwie machen. Also bei der Fernsehfastnachtssitzung gibt es bestimmt irgendjemanden, der das so trägt.
Ja, ich glaube, da ist es auch gerne gesehen, ja, auch wenn dir bekannterweise dieses Jahr kaum keiner gucken wird, weil ja parallel Mainz 05 in Dortmund spielt.
Es ist schon ein bisschen verrückt, dass natürlich auch genau dieses Spiel dann parallel im Free-TV läuft. Also es gibt ja wirklich schon Leute mit Aluhüten, die sagen, oh, RTL spekuliert drauf, Mainz bleibt Mainz, die Quote zu ziehen und sowas irgendwie. Schon sehr,
man
sehr
hätte
lustig.
Man hätte auch eine Konferenz machen können, ne? Gag in Mainz, ja? Tor in Dortmund, ja? Und dann so hin und her schreiben.
Das könnte man tatsächlich machen. Ja. Vielleicht kriegt man das irgendwie über so eine Art Radiosendung hin, dass man quasi den Leuten sagt, jetzt umschalten, so wie das früher mit der, am Anfang der Saison mit der Sky-Konferenz angekündigt wurde, jetzt drücken und du springst dann zum Tor,
ja,
und dann springst du wieder zurück für den.
Funktioniert wunderbar, muss ich sagen.
Habe ich
ja
noch nicht getestet.
Ja, ich habe es, glaube ich, über die PlayStation jetzt mal vor 2 Wochen mal so ein bisschen gecheckt. Ich bin auch da nicht hinterhergekommen einfach. Das ist halt wie mit dem E-Roller. Ja. Gib mir besser keine Technik in die Hand, das ist zum Scheitern verurteilt. Ja. Nehme ich doch lieber dein Mainz 05-Trikot.
Ja, apropos Trikot. Zweite News des Tages, ich habe es eben schon angeteasert. Es gab dann morgens eine Ankündigung von einem neuen Spieler, der verpflichtet wurde, Stefan Posch. Und der kommt von Como, wird für jetzt das halbe Jahr ausgeliehen. Und neuer Innenverteidiger, und der wird von Urs Fischer wohl, hat er ja auf der PK gesagt, auch als zentraler Innenverteidiger, also in der Dreierkette gesehen und nicht als Außenverteidiger, was er ja auch in Hoffenheim damals schon gespielt hat oder vielleicht auch in Como.
Ja, wobei es da so ein bisschen widersprüchliche Angaben gibt tatsächlich. Mhm. Also er hat jetzt ja gegen Wolfsburg die rechte Innenverteidigerseite, genau, also ja, schon in der Mitte gespielt, aber ganz zentral hat er ja Stefan Bell gespielt und das war eigentlich auch so die Rolle, die er in Hoffenheim damals mit am besten ausgeübt hatte, und tatsächlich in Italien, das ist so die erfolgreichste Zeit seiner Karriere, hat er vor allem Rechtsverteidiger gespielt, aber in der Viererkette.
Ah, okay.
Die gibt's ja nicht bei Mainz 05 tatsächlich, aber er wurde jetzt auch von Nico Bung Hungert durchaus als Kandidat genannt, der theoretisch auch Außenbahn spielen könnte. Der wird aber überwiegend Innenverteidigung spielen. Da hat man jetzt ja auch noch jemanden gesucht. Und wir werden ja gleich noch über das Spiel sprechen. Die Qualitäten, die er da jetzt eingebracht hat, die waren ja schon ziemlich gut erkennbar.
Ja, definitiv. Und ich habe mich gefreut, ist jetzt auch jemand, der, sag ich mal, ein gutes Fußballeralter hat, schon ein gestandener Profi, also jetzt kein Frischling oder, sag ich mal, ein Fußballrentner eher, gutes Alter. Und ich habe dazu aber tatsächlich noch eine lustige Geschichte, und zwar standen wir im Stadion und haben uns über Stefan Posch unterhalten, und fällt ja normalerweise dann auch nur der Nachname, und eine sehr gute Freundin von mir meinte so, oh, voll krass, der ist ja erst 19 oder so. Und ich so, wie, der ist erst 19? Und das Lustige ist, es gibt quasi einen Stefan Posch-Doppelgänger bei Mainz 05. Der heißt Daniel Posch und spielt bei der U19 oder U17.
U17, glaube ich, ja.
Genau. Auch, genau wie Stefan Posch, österreichischer Nationalspieler. Und jetzt mit der, U17 Weltmeisterschaft, Vize-Weltmeister geworden mit den Österreichern. Und der sieht sogar Stefan Posch relativ ähnlich, sag ich mal so, wenn man jetzt Stefan Posch noch nicht so gut kennt und jetzt Daniel Posch auch nicht, dann könnten die schon miteinander verwandt sein. Und das fand ich schon sehr lustig, dass wir quasi selbe Typ Mensch, beide denselben Namen, beide österreichischer Nationalspieler, fand ich schon sehr lustig.
Ja, das stimmt. Vor allem auch beide dann bei Mainz 05. Ja,
also, ja, vollkommen gut. Verrückt.
Der eine wartet dann noch auf sein Bundesligaspiel, der andere hat halt schon eine ganz schön erklägliche Anzahl an Pflichtspielen in erster Liga, Italien und Deutschland. Ja. Bin ich gespannt, aber muss ganz ehrlich sagen, ich war schon recht begeistert in Ansätzen am Wochenende von ihm, weil er fußballerisch halt einfach einen Anschub mitbringt aus der Innenverteidigung heraus. Er bringt Tempo mit und auch gutes Passspiel mit. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, der spielt schon seit 10 Jahren bei Mainz 05. Also ich hatte taktisch bis auf diese schwierige Anfangsphase, die aber alle hatten in der Mannschaft.
Ja, jeder Spieler gehabt, ja.
Aber bis auf diese schwierige Anfangsphase habe ich gar nicht so festgestellt, dass er jetzt so ganz großen Anlauf in dieser Mannschaft braucht, was ich schon bewundernswert finde, weil wir reden von wenigen Trainingseinheiten,
ich
glaub, die
waren
er hatte.
Zwei, genau, die er mitgemacht hat.
Genau,
ja.
Aber da merkst du einfach, wie gut er auch taktisch geschult ist, dass der genau weiß, wie er sich positionieren muss, wann er sich einschalten muss. Das sind alles Abläufe, wo ich normalerweise denke, die lernst du erst über viele Spiele kennen, und der hatte das schon nach 2 Trainingseinheiten intus.
Ja, also ich sag mal so, es heißt ja nicht nur, weil wir häufiger mal jetzt, sage ich mal, bei Transfers das Problem haben, dass die Anlaufschwierigkeiten haben, dass das Scouting und, sagen wir, dass diese Anlaufschwierigkeiten immer sein müssen. Und ich fand tatsächlich seine Abwehrseite, ich meine, er ist ja als Halbverteidiger auch durchaus offensiv involviert gewesen, hat auch dazu geführt, dass Danny da Costa und Paul Nebel vor ihm sehr viel besser funktioniert haben und mehr Freiheiten hatten. Und die komplette rechte Abwehrseite hat eigentlich richtig davon gelebt, dass du einen spielstarken Innenverteidiger hast. Und im Grunde ist es das ja, was wir eigentlich auch schon die ganze Zeit gesagt haben. Wir brauchen eben diese spielstarken Innenverteidiger. Und es ist, also wir müssen das Phänotypenmodell, sagen wir mal so, Moussa Niakate oder Jeremiah St. Just, offensivstarke und spielstarke Innenverteidiger, genug Innenverteidiger da, dass die sich gegenseitig den Rücken frei halten können, aber halt dieses Beleben der Offensive, das hat, glaube ich, in den letzten, wahrscheinlich in den letzten halben Jahr einfach enorm gefehlt. Und die Mannschaft, und ich glaube, da kommen wir jetzt auch, Posch funktioniert gut in der Mannschaft, er hat natürlich diese Prinzipien, kennt er, wahrscheinlich extrem gut gescoutet für genau diese Position, und die Mannschaft kann damit umgehen, weil sie, das ist so das Puzzlestück, und dann funktioniert der Rest auch wieder besser.
Ja, bin ich voll bei dir. Und fand es auch ganz interessant zu sehen, jetzt in dieser Komplettbesetzung hinten, dass ein Stefan Bell seinen Platz jetzt erstmal nicht verliert, sondern dass er diesen Platz jetzt erstmal offenbar behält, dass er auch so nach wie vor die Autorität des Abwehrchefs hat, ja. Ich glaube, einige Fans vermissen jetzt so ein bisschen Kaspar Podolski in dieser Dreierkette. Da bin ich natürlich jetzt mal vorgegriffen mit Blick aufs kommende Wochenende in Leipzig gespannt, weil Dominik Koya mit der fünften Gelben ausfällt. Das fände ich auch mal ganz spannend zu sehen, weil das ja auch ein ganz progressiver Spieler ist mit feinen Pässen nach vorne, guten Gespür, wie er sich einschalten muss nach vorne, den dann vielleicht auf der linken Seite in dieser Kette zu sehen.
Das ist richtig, ja.
Aber da schauen wir dann tatsächlich mal. Also auf jeden Fall fand ich, dass eine große Stabilität erkennbar war, jetzt schon mal in der Defensive, was in den Spielen davor halt wirklich über kleine bis größere Teile der Spiele nicht erkennbar war. Ja, wenn wir jetzt auch mal all die Spiele in diesem Jahr nehmen, es gab hier immer mal wieder so kleinere Einbrüche dann. Ja. Union Berlin halt, ja, die Viertelstunde.
Köln.
Selbst Heidenheim, ja, war am Ende am Wackeln. Und jetzt war Wolfsburg, obwohl du dieses 0-1 kriegst nach kurzer Zeit und dann erstmal Totenstille im Stadion kurz war, ab dem Moment hattest du wirklich ziemliche Stabilität, hast auch, glaube ich, kaum einen Schuss zugelassen. Ich glaube, Batz hat in der 93. dann das erste Mal einen Ball gehalten. Ja, musste eigentlich gar nicht mehr groß eingreifen, jetzt über das reine Torwartspiel. Und da würde ich sagen, hat das gesamte Kollektiv und damit eben auch von hinten an, von der Abwehr, sich sehr gut gemacht.
Ja, ich glaube, Stefan Posch habe ich haben wir in unserer Research-Gruppe, wo wir miteinander auch ein bisschen auch so über Statistiken und sowas reden, hat Nils geschrieben, dass Posch über 90% gewonnene Zweikämpfe am Boden hatte. Und gut, der Rest der Abwehr war da jetzt nicht ganz so gut, aber da merkst du halt auch, welche Qualitäten er direkt in die Mannschaft einbringen kann. Und das ist natürlich jetzt auch eine Sache, das musst du nicht trainieren, das ist ein Skill, den er einfach hat. Und ich hoffe einfach, dass, wie wir eben schon auch gesagt haben, dass es einfach nochmal mehr Stabilität bringt, mehr Sicherheit und auch den Leuten vorne dran einfach die Möglichkeit, dann ihre Offensive ein bisschen besser auszuleben. Genau, aber ich würde sagen, wir fangen mal heute chronologisch an, nachdem wir jetzt eben schon so ein bisschen halb in der Analyse sind. Wir haben es eben schon angesprochen, ja, die erste Viertelstunde ging, glaube ich, eher so Richtung Wolfsburg, bis Mainz dann sich mal richtig gefunden hatte, und es ging im Grunde los in der dritten Minute mit einem, ich sag's mal so, absolut unnötigen Gegentor, wo keiner in der Abwehr, glaube ich, richtig auf der Höhe war.
Da bin ich bei dir. Ich fand sowieso schon in dieser gesamten Anfangsphase, dass diese linke Seite, dass so Dominik Kohr und Silvan Widmer da brutal irgendwie Abstimmungsprobleme hatten. Ja, also immer mal wieder der Ball in den Rücken von Kohr gekommen ist. Und auch das Tor fällt letztlich in so einer Situation, wird man dann auch in diesem Zweikampf irgendwie viel zu langsam. Der Ball geht in die Mitte, dann ist Dani da Costa zu weit weg, dann ist auch Stefan Posch zu weit weg.
Ja, Bello steht da auch neben dran. Ja. Das sind ja drei Innenverteidiger, durch die der Ball durchgeht,
ja,
zu Amurat. Das ist ja irgendwie schon verrückt.
Ja, und dann hast du irgendwie eine ganz heftige Krisensymptomatik, sag ich normalerweise. Ja, du gehst mit hohen Erwartungen rein, du gehst mit einem Neuzugang, ja, rein, von dem du dir viel defensive Sicherheit versprichst. Dann startest du so und liegst nach 3 Minuten 0-1 hinten. Und ich glaube, doch jeder im Stadion wird jetzt ungefähr gleich gedacht haben, fuck.
Ja, das war wirklich genau der Gedanke. Also irgendwie hat natürlich, das ist dieses klassische Kopfkino, man macht sich Hoffnung, man redet sich natürlich auch ein bisschen stark vorm Spiel und überlegt, ja, wie kann das jetzt funktionieren, auch gerade mit dem neuen Spieler und generell den Neuzugängen, die wir ja bekommen haben, von denen, glaube ich, gerade jetzt natürlich auch Tietz in dem Spiel eine extrem gute Rolle gespielt hat, aber auch schon in der Vergangenheit. Und dann kriegt man so einen Nackenschlag und man denkt einfach nur, fuck, warum geht das jetzt schon wieder los? Warum so einfach, warum so dämlich? Weil es sieht halt einfach auch keiner gut aus. Silvan ist super weit weg von dem Mann. Ich weiß gar nicht, wer die Flanke gibt, aber ist auch relativ unerheblich. Der kann sich den Ball so weit vorlegen. Dann kommt Kaischu von hinten noch angerauscht. Aber der ist auch viel zu weit weg gewesen und hat keine Chance mehr. Und dann kommt der Ball halt einfach wirklich perfekt von der Grundlinie und genau durch alle Abwehrspieler, die, also ich habe das Gefühl gehabt, es hätte nur einfach einer von denen den Fuß ausstrecken müssen und dann wäre der Ball schon nicht mehr durchgekommen. Aber auch so eine Kleinigkeit hat einfach nicht funktioniert in, ja, dem Spiel. Und ja, ist einfach extrem ärgerlich und ich habe es eben schon gesagt, es hat dann auch wirklich einen Moment gedauert, bis wir und bis auch die Mannschaft so diesen Nackenschlag dann verdaut hatte.
Ich glaube auch einfach, dass dann schon auch ein bisschen dieses Selbstvertrauen dann einfach fehlt. Ne? In Köln hast du in der zweiten Halbzeit letztlich dann noch die Führung verspielt. Du bist gegen Heidenheim ins Wackeln gekommen. Du hast bei Union eine Führung verspielt. Und da hast du halt wirklich in ein Spiel und erlebst wirklich einen solchen Kaltstart. Bin bei dir. Ich glaube, am Ende lagst du an zwei Dingen. Zum einen an einem Gegner, den ich wirklich als fürchterlich, schrecklich schlecht bezeichnen würde. Also ich habe in dieser ganzen Saison noch keine so schlechte Bundesligamannschaft gesehen, so im gesamten Kollektiv, weil normalerweise, jetzt muss man ja auch mal, wenn wir mal so Namen durchgehen, die die haben, ich meine, da spielt Eriksen, ja, da spielt Amura.
Ja, ja, ich meine, gut, Mainzer Bekannter, Moritz Jens.
Ja, das sind schon richtig gute Bundesligaspieler. Der Torwart hat natürlich herausragend gehalten, ist auch einer, ist auch noch einer der Besten in der Liga, Wavro eigentlich auch ein richtig guter Mann, also die haben wirklich so viel Qualität und da dachte ich schon, boah, wenn die jetzt mit 1-0-Führung im Rücken Bock haben zu kicken und diese Spiele zu kontrollieren, dann wird's hart.
Und es kommt ja nochmal was dazu. Wir sind ja bekanntlich jetzt nicht die allerbeste Mannschaft, die, wenn sie zurückliegt und das Spiel machen muss und Tore schießen muss, die dann ihre Qualitäten hat. Gerade diese Saison. Letzte Saison wäre das wahrscheinlich jetzt nicht ganz so ein großes Problem gewesen über weite Teile der Saison. Aber diese Saison ist das eigentlich quasi ein K.O.-Kriterium. Und es ist auch genau der Grund, warum wir dieses Jahr noch kein einziges Spiel gedreht haben, wenn wir jetzt mal das Conference-League-Spiel gegen Florenz ausklammern,
genau,
wo, sag ich mal, der Führungstreffer auch durchaus in der allerletzten Sekunde irgendwie dann natürlich schon ein bisschen reingewollt ist, aber will ich jetzt mal sagen, vielleicht auch ein bisschen glücklich in seiner Gesamtheit war. Und dann hast du so ein Spiel und unser Vorteil war, glaube ich, natürlich das letzte Heimspiel gegen Heidenheim hat gezeigt, wir haben die Qualitäten, wir können auch natürlich, gut, jetzt haben wir gegen Heidenheim keinen so einen Rückschlag bekommen, aber wenn wir zusammenstehen, können wir was leisten und dann kann das auch funktionieren. Und der generell positive Trend, gerade dass man mit dem letzten Heimsieg im Rücken das ganze Spiel noch vor sich hat. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, war ein großes Faustpfand, was wir dann hinten raus noch hatten. Also wenn dieses Gegentor, wenn es lange 0-0 steht und wir kriegen das in der 75. Minute oder sowas, dann glaube ich nicht, dass wir das noch drehen können.
Ja.
Und ich denke, im Endeffekt haben wir eine Situation gehabt, wo sich unsere Offensive dann auch durch die Passivität von den Wolfsburgern so richtig, ich will jetzt nicht sagen in Rausch gespielt hat, aber in der ersten Hälfte hatten wir schon extrem viele hochkarätige Chancen. Auch den Elfmeter natürlich, aber auf die Gesamtheit des Spiels hatten wir 9 Großchancen, 20 Schüsse. Wir haben insgesamt, wenn wir jetzt mal das nicht gegebene Tor mitzählen, 4 Tore insgesamt geschossen und haben sogar noch einen Elfmeter dabei verschossen. Also es ist wirklich wahrscheinlich das offensiv beste Spiel, was wir die Saison hatten mit dem Augsburg-Spiel, wobei wir da ja auch einige Chancen vergeben hatten und ja noch höher hätten gewinnen können. Also ich glaube, dass dieses Spiel auch ein guter Auftakt sein kann, so für ein gesteigertes Selbstbewusstsein.
Mhm, glaube ich auch. Und ich würde am Ende auch die Aufholjagd darauf zurückführen. Du hattest eine gute Grundordnung. Ich fand so einen Kai Schusano diesmal am Ende gar nicht auffällig, aber der hat die Position vor der Abwehr recht diszipliniert gehalten, ist nicht immer wieder wild rausgesprungen. Also die Staffelung war einfach eine gute. Du hattest mit einem Porsche einen ballsicheren Spieler, der von hinten angeschoben hat. Das hat dann letztlich Nebel und Da Costa auf der Seite auch immer wieder die Möglichkeit gegeben, was du eben auch schon gesagt hast, eben in Räume auch mal zu gehen oder sich anzubieten, die Wolfsburg auch unter Druck gesetzt haben. Und Spiel war erste Halbzeit. Also gab es so eine Phase, da fand ich es überhaupt nicht schön. Ja, also gab auch viele lange Bälle, aber es ist dann auch ein großer Unterschied jetzt zu der Hinrunde. Du hast jetzt mit Tietz einen Spieler, der sicherlich fußballerisch, technisch absolute Mängel hat, aber den du ständig über lange Bälle anspielen kannst und der auch wirklich diese Ablagen wahnsinnig gut hinbekommt. Und wenn du dann halt bei den zweiten Bällen halt nachgehst und da bist und das war dann irgendwo immer besser der Fall, dann entwickelst du Gefahr, dann entwickelst du Druck. Und selbst wenn die Ecken lange Zeit nichts gebracht haben, sind natürlich irgendwann in einem Spiel auch 10 Ecken einfach etwas, was einen Gegner weit hinten hält und was dir eigentlich auch das Gefühl gibt, wir sind jetzt eigentlich immer mal wieder dran. Irgendwann muss doch jetzt was passieren.
Ja, genau. Und dann kommt natürlich mit der, was ich glaube, die 11. Ecke war es dann, die 11. oder die 12. Ecke, die dann das Gegentor, also das Tor für uns quasi hervorruft. Ja, also ich will jetzt nicht direkt auf die, natürlich diese Amiri-Heilsbringer wird eingewechselt, Geschichte eingewechselt, obwohl das natürlich ein großer Punkt ist. Ich habe noch einen Kommentar zu Tietz. Weil er ja auch den Elfmeter verschossen hat und dann das Tor gemacht hat. Und dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Überleitung auf die Tore, die wir geschossen haben. So wie sich Tietz geärgert hat und wie seine Postgame-Interviews waren, so, ich habe da irgendeine Aussage im Ohr, da hätte ich mir auch 30 Mal ins Gesicht gehauen, wenn ich jetzt nicht noch ein Tor gemacht hätte, hätte ich mich dermaßen geärgert, so. Wie er auf den Boden gehauen hat, wie er die Mannschaft motiviert hat. Und da hat mir gestern oder vorgestern jemand gesagt, Tietz ist so ein kleiner Bo Henriksen-Motivator, aber auf dem Platz. Und nicht nur für die Spieler, auch für die Fans. Du hast ihn ständig gesehen, wie er irgendwie gestikuliert hat, wie er die Leute dirigiert hat, wie er interagiert hat. Wie er natürlich dann auch hinten raus mit Amiri funktioniert und da merkst du, dass eine Chemie da ist. Und also ich glaube, ich habe selten einen Transfer gesehen, der so gut zu Verein und Mannschaft gepasst hat wie Tietz, obwohl er jetzt bisher natürlich noch nicht getroffen hatte vor dem Spiel.
Ja, er ist selbst ja auch irgendwie mega happy, hat sich da auch tausendmal bedankt, dass ihn auch die Fans super aufgenommen haben. Hatte auch tatsächlich so eine Schürfwunde an der Hand, ja, von dem auf den Boden trommeln nach dem verschossenen Elfmeter.
Ach, okay.
Ich habe das Typ übrigens mit Bo Henriksen sogar im Podcast hier auch vor ein paar Wochen gesagt, dass ich so ein bisschen aussagte, also der kann jetzt so ein bisschen das reingeben, was mit Bo Henriksen vielleicht außen so ein bisschen fehlt. Und was er vor allem auch jetzt reingegeben hat am Wochenende, ist, dass er Sinnbild war über diese Widerstandsfähigkeit, ja. Also es gab ja so viele Spiele jetzt noch in Richtung Herbst, wo es ja gerade so die Führungsspieler waren, bei denen ich das Gefühl hatte, es gibt einen Rückschlag und die kippen gerade um. Ja, die sind gedanklich total überfordert mit der Situation, dann wurden die Beine schwer und dann hast du denen angemerkt, es kam nichts mehr in die Gänge. Tietz selber hat sich unfassbar gegrämt über diesen verschossenen Elfmeter, aber der hat sich dann auch direkt entschuldigt, mal die Arme hochgenommen. Und dann war der relativ schnell wieder da, war wieder präsent, ne, ist wieder in diese Kopfballsituation gegangen, ja. Also der lebt dieser Mannschaft einfach förmlich auch vor. Man kann wirklich auch auf die Nase fallen, ja, aber dann steht man bitte auch direkt wieder auf, ja.
Was gibt's Mainzerisches als das, gell?
Ja, absolut. Also der passt da unglaublich gut hin. In der Qualität weiß ich es am Ende auch nicht immer, ja, also ich weiß, wir haben ja damals auch kontrovers so diskutiert, genau, ne? Also ist das jetzt eine Top-Verstärkung oder nicht? Ich glaube aber, dass man momentan sagen kann, in der Rolle, in der Urs Fischer ihn einsetzt, funktioniert er derzeit und er funktioniert einfach auch so ein bisschen als dieser Emotional Leader, der dieser Mannschaft in der Hinrunde, ich würde sagen, ein bisschen mit Ausnahme von Nadim Amiri gefehlt hat. Nadim Amiri kann das aber halt auch im Sinne sein, wenn der halt wirklich sauer ist und wütend ist, ne, dass du dem das halt auch anmerkst.
Ja, also ich finde, natürlich, das muss sich auf mehrere Schultern verteilen. Und wir haben jetzt mit Robin, sag ich mal, natürlich ein großer, starker Spieler, also meinungsstarker Spieler in der Mannschaft, der aktuell fehlt. Und natürlich kann der, sag ich mal, rund ums Spiel oder in der Trainingswoche ein bisschen Einfluss nehmen und den Spielern gut zureden, aber er ist halt nicht mit auf dem Platz. Und ich finde, natürlich, Spazi ist auch ein gestandener Spieler, hat aber halt wahrscheinlich einfach nicht diese Rolle in der Mannschaft, dadurch, dass er halt auch normalerweise jetzt kein Stammspieler ist. Und diese Rolle muss sich ein bisschen verteilen. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wenn Nadim Spiele allein gewinnen muss oder die Mannschaft alleine ziehen muss, dann funktioniert das nicht. Und wenn wir jetzt gerade mal so auf die zweite Hälfte gucken, finde ich, hat die Einwechslung von Nadim tatsächlich viele Spieler so ein bisschen wachgeküsst, will ich mal sagen. Also ich möchte das anhand von einem Beispiel nennen. Und zwar Hollerbach hat irgendwie extrem glücklos in der ersten Hälfte agiert. Hatte ja sogar diese eine Szene, wo der Wolfsburger Verteidiger auf der Linie klärt, sich selbst irgendwie noch dumm anschießt und trotzdem das Glück hat, dass der Ball irgendwie rausprallt. Sag mal, selbst in diesen Szenen fehlt ihm einfach so ein bisschen das nötige Quäntchen Matchglück. Und ich habe das Gefühl gehabt, als Nadim auf dem Platz stand, Hollerbach war wie ausgewechselt, also wie ein ganz anderer Spieler. Auf einmal stimmten die Laufwege, kamen die Pässe in den Lauf. Er hat quasi genau gesehen, wo er stehen muss. Er hat die Bälle abgelegt. Er hat viel besser mit den Spielern, auch mit allen anderen auch jetzt, nicht nur mit Nadim oder so zusammengespielt. Stefan Bell hat auf einmal Bälle abgefangen. Also ich meine, du hast eben gesagt, Wolfsburg hat quasi keine Chancen mehr gehabt. Bello hat ein extrem gutes Stellungsspiel hinten raus gehabt. Sivan hat gut funktioniert, hat auch auf der anderen Seite gut funktioniert. Und ich, ich habe das Gefühl, natürlich dann durch Nadim kam dieser komplette Schwung in die Mannschaft und das war sogar schon vor dem Tor absehbar.
Ja, bei Hollerbach würde ich dir da auch zustimmen. Also da habe ich in der ersten Halbzeit schon auch ein, zwei Sätze gehört nach dem Motto, oh, wenn der jetzt nochmal wiederkommt, dann verstehe ich den Trainer nicht mehr. Ja, also es war eine extrem unglückliche erste Halbzeit. Ja, also das eine ist Matchglück, was du sagst. Das andere ist für mich aber einfach, dass ich von einem Spieler einfach dieser Güteklasse, die er ja über seine Ablösesumme auch mitbringen sollte, einfach erwarten muss, dass er von diesen zwei Großchancen halt mindestens eine verwertet.
Das ist richtig.
Ja, das ist eine Effektivität, genau so. Die setze ich auch ein bisschen voraus. Dann ist er noch mehrfach ausgerutscht, teilweise auch die Entscheidungsfindung wieder nicht gut, wo er dann in Gegner hineingelaufen ist in Dribblings und einfach vielleicht Ball sonst besser zurückgelegt hätte. Ne? Ich hatte auch das Gefühl, dass das große Teil des Publikums da dann irgendwann auch sehr, sehr ungeduldig geworden sind. Ja. Und habe auch den Eindruck wie du, dass Nadim da einfach nochmal eine Statik reingebracht hat, eine Sicherheit reingebracht hat, durch die er sich da auch nochmal reingefightet hat. Und ich glaube, für Hollerbach war es dann auch wichtig, das 2-1 aufzulegen mit dem Kopf, dass man zumindest mit was Zählbarem rausgeht, einem Assist.
Ja. Ich meine, er hätte ja fast noch das Tor von Tietz verhindert.
Ja. Aber dass er es nicht leicht hat in dieser Mannschaft, das wissen wir. Ich glaube, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ne? Der Mann hat halt viel Geld gekostet und natürlich gewinnst du Akzeptanz über Leistungen, die du erbringst, ja, und da ist er tatsächlich auch immer noch in der Bringschuld. Ich sehe die Entwicklung bei ihm in diesem Jahr. Union war schon ein ordentliches Spiel, jetzt mit dem Tor, klar, dann war er krank. Jetzt Wolfsburg war in weiten Teilen wirklich ein unglückliches Spiel. Trotzdem geht er halt mit der Vorlage raus. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich da gerade mit ihm, Amiri und Tietz eine ganz interessante Konstellation offensiv auch einspielt.
Ja, und es ist auch wichtig, dass sich das offensiv so einspielt. Nadim wird, denke ich mal, die nächsten Spiele wieder zurückkehren. Soweit ich das sehe und auch, glaube ich, aus den Pressemitteilungen mitbekommen habe, ist die Grippe gut überstanden. Es war ja Absicht, dass er ja nicht so viel gespielt hat. Aber ich glaube, wir haben natürlich durchaus gesehen, wie wichtig er für unser Spiel ist. Nicht nur durch die Standards, die ja in der Vergangenheit immer wieder ein bisschen auch Grund, Besorgnis will ich nicht sagen, aber Kritik, ihm persönlich gegenüber gesorgt haben. Und aber wenn sich das jetzt insgesamt auch mit Posch und so ein bisschen stabilisiert und ich denke, Hollerbach wird in dieser Staffel stehen. Ich glaube, da steht außer Frage, wie du schon sagst. Er hat durch seinen Marktwert, durch seine Ablöse, vielleicht auch durch die Beziehung mit Urs Fischer, die er halt schon mitbringt, wahrscheinlich dieses Standing in der Mannschaft. Und außer wenn da jetzt irgendjemand wie zum Beispiel ein Silas kommt, der auf einmal mega krasse Leistung bringt, wird Hollerbach auf lange Sicht erstmal starten.
Ich denke von der Fitness her auch einfach, ja.
Ja,
weil man natürlich bei Silas ja auch, er kam ja auch dann krank an, dass er in Köln direkt gespielt hatte, war ja dann auch dem Fehlen und der Grippeerkrankung anderer Teamkollegen dann geschuldet. Ich finde halt, dass er jetzt so gegen Wolfsburg nur wenige Minuten gespielt hat mich sogar ein bisschen verwundert.
Ich dachte,
er kommt ein bisschen früher rein. Dann hat er mit diesem Dribbling aber direkt gezeigt, okay, der kann die Leute mitreißen, der kann echt nochmal so einen Schwung in eine Arena bringen. Das war schon mal ganz schön tatsächlich zu sehen. Aber ich glaube, das war jetzt erstmal so ein bisschen ein Glaubensbekenntnis für Hollerbach, ihn eben nicht direkt rauszunehmen nach einer sehr, genau sehr das, schwachen und unglücklichen ersten Halbzeit, sondern ihm die Chance zu geben, in der zweiten Halbzeit das Ruder weiter rumzureißen und sogar relativ bis zum Ende dann auch in dieser Mannschaft drin zu bleiben. Ja, also ich kann es mir tatsächlich auch nur so erklären, weil Silas' Auftritt in Köln war jetzt ja tatsächlich auch ordentlich in den 60 Minuten, mit der Ausnahme, dass er halt diese Chance dann auch nutzen muss.
Ja, es hat mich auch ein bisschen gewundert. Ja, was wir natürlich zusätzlich noch hatten, Philipp Mwene hat mal wieder gespielt, hat eine lange auch Verletzungszeit überwunden. Und das hat natürlich wieder so eine im Spiel eine gewisse Rotation mit sich gebracht, dass Silvan wieder auf die rechte Seite gegangen ist und Philipp Mwene auf die linke Seite, die ihm ja auch angestammt ist. Das hat dazu geführt, dass die spielerische Seite wieder nach links gewechselt ist. Also quasi Silvan hat zuerst links gespielt, es lief viel über rechts und Silvan ging dann auf die rechte Seite und dann lief viel über links. Aber wie wir ja auch wissen, Silvan hat auch seine Qualitäten als Abnehmer und gerade als jemand, der dann da noch hinten reinstößt, quasi so als der letzte Offensive, der dann auch nochmal so eine tiefe Flanke oder so bekommen kann. Also muss ja nicht unbedingt jetzt so was Negatives sein, weil eigentlich hat mir auch Silvan auf der linken, also jetzt gerade hinten raus und aber auch auf der rechten Seite gut gefallen und es erfüllt mich ein bisschen mit Hoffnung, weil Danny da Costa auf der rechten Seite ja mehr so eine Hit- oder Miss-Sache ist und ein bisschen mehr Beständigkeit und ein Silvan, der auch gut in Form ist, den können wir wirklich gebrauchen, weil wir auf den Außen ja immer noch so eine relativ große Notsituation insgesamt haben.
Ja, zumindest halt einfach die Tatsache, dass du relativ viele ältere Spieler hast, ja. Mhm. Die aber alle jünger sind als ich, also ich tue mich immer schwer damit.
Ich glaube, die sind auch sogar mittlerweile alle jünger als ich, selbst Stefan Bell ist ein kleines bisschen jünger als ich.
Selbst Stefan Bell ist jünger als ich, ich könnte sogar sagen deutlich verhältnismäßig, ja nein, also von daher, ich tue mich immer schwer damit, weil damit hief ich mich jetzt sozusagen schon fast in so eine Operrolle hinein, ja. Ja, also es ist ja eine Tatsache, dass viele dieser Spieler es in dieser Saison nicht ganz so schaffen, an den Peak heranzustoßen, an dem sie so in den besten Mainz nur 5 Jahren gewesen sind. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Ich glaube, das ist auch irgendwann relativ normal. Ich bin jetzt insoweit auch ganz guter Dinge. Ich habe das ja auch lange Zeit kritisiert, als dass ich jetzt zumindest sehe, in so einem stabilen Gefüge gewinnt gerade jeder wieder so einige Prozentpunkte zurück. Ich habe Danny da Costa jetzt auch nicht gut gesehen am Wochenende, ja, also gerade wenn ich die Hereingaben sehe, aber natürlich hat er schon immer diese Fähigkeit, zumindest diesen Lauf bis zur Grundlinie zu machen, ja, dann zumindest mal die eine oder andere Ecke rauszuholen, auch wenn natürlich so das Passspiel, Aufbauspiel seine Mängel hat. Bei Silvan sehe ich das gerade auch, also bei dem sehe ich auch so von der Widerstandskraft gerade auch nochmal einen Wandel. Der war für mich so im Herbst ein Spieler, der mich schon eher enttäuscht hatte in dieser Kapitänsrolle, weil er für mich auch nicht so der Typ war, der sich dann richtig aufgebäumt hat von den Leistungen, je härter es kam. Am Wochenende war es auf einmal so, dass ich auch den Start von ihm überhaupt nicht gut fand und dann irgendwann aber dachte, okay, der fightet sich hier aber gerade richtig, richtig rein.
Ich fand gerade so um die 15. Minute, als quasi so das Momentum in unsere Richtung gekippt ist, war es mit Silvan einer, der sich am ehesten auf die Bälle gestürzt hat, nochmal die letzten Meter und das letzte Fünkchen quasi mehr Kraft investiert, um die Bälle zurückzuerobern von Wolfsburg. Und wahrscheinlich ist das jetzt natürlich auch so eine Gefühlssache, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das Momentum auch durch seine Leistung und auch durch seine Motivation und natürlich dann auch mit Tietz und dem Elfmeter und so dazu geführt hat, dass das Spiel überhaupt so intensiv in unsere Richtung sich drehen konnte. Und ich meine, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, Wolfsburg war bei weitem nicht gut. Du hast gesagt, wahrscheinlich das schlechteste Bundesligaspiel von der Mannschaft diese Saison. Am Ende denke ich mal, kommt uns vielleicht so ein Gegner halt auch einmal zu Pass, dass wir wirklich ja das dann aufbauen können und dass auch ein Spieler wie Silvan, der vielleicht auch ein bisschen mit seiner eigenen Leistung zu knabbern hatte und zum Beispiel aber auch Paul, hat bei weitem kein überragendes Spiel gemacht, aber sein Spiel war wesentlich besser als in den ganzen letzten Wochen. Er hat Chancen vorbereitet, er hat zum Beispiel auch diese Riesenchance von Hollerbach mit vorbereitet durch einen durchgelassenen Ball, natürlich noch ein bisschen Glück gehabt mit dem Verteidiger. Aber auch durch seine Arbeit und durch seine Leistung konnte sich der Druck überhaupt so aufbauen in der ersten Hälfte. Und ja, ich hoffe, dass das einfach so ein bisschen auch die Stimmung in der Mannschaft insgesamt aufhält.
Ja, denke ich auch tatsächlich. Also ich kann dir da tatsächlich jetzt erst in den Punkten nur zustimmen. Das ist bei Paul Nebel ähnlich gesehen. Spielt auch in der ersten Halbzeit einmal diesen raffinierten Freistoß.
Ja, und der zweiten Hälfte auch. Zweimal Tietz, der Passempfänger. Beim zweiten kommt Tietz gerade so nicht an den Kopfball. Beim ersten Mal kommt er gerade so mit so einer Fußspitze. Ja.
War übrigens ganz witzig, weil die ganze Zeit an der Wolfsburger Trainerbank der, ich glaube, Standardtrainer von denen bei jedem Freistoß, jeder Ecke aufsprang, rumdirigiert hat. Ja, also wirklich das war ein bisschen befremdlich, ne? Also als ob das jetzt so der Cheftrainer ist, aber der war da wirklich irgendwie einem Eriksen ständig am Rhein gestikulieren, wo ich denke, ey, der Junge ist 33, der hat Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gespielt, ja. Und ich habe irgendwann gedacht, bei diesem Freistoßtrick von Paul Nebel, ob die Wolfsburger sich alle auf ihren Standardtrainer fokussiert haben. Paul Nebel dachte so, und ich spiele euch den Ball jetzt mal ganz anders rein. Und dann war die Chance da.
Ach ja, cool.
Ist jetzt echt nur Spekulation, war wahrscheinlich auch gar nicht so. Aber ich fand das irgendwann unglaublich nervig einfach. Und ich habe mich so versucht hineinzuversetzen in die Rolle eines Wolfsburg-Spielers. Und das hätte mich einfach genervt. Also, dass mir permanent bei jedem Freistoß, jeder Ecke, ob defensiv, ob offensiv, einer reinwinkt und sagt, wie man sich dann genau zu positionieren hat. Ja.
Ich finde es sehr interessant, dass du jetzt gerade den Standardtrainer ansprichst, weil ich habe eben auch so einen Gedanken gehabt, natürlich müssen wir über die Standards reden. 15 an der Zahl Ecken gab es. Das ist, soweit wir das rausfinden konnten, der Höchstwert von einer Bundesliga-Mannschaft diese Saison. Ja, auch da gehen die Credits raus an Nils, der das nochmal recherchiert hat. Aber das ist schon ziemlich verrückt, wenn man sich überlegt, dass es natürlich extrem lange gedauert hat, bis die Ecken dann auch so kamen, bis dann mal die Abschlüsse kamen. Und Wolfsburg, deswegen, weil du gerade den Trainer angesprochen hast, ist eine Mannschaft, die noch kein Gegentor nach einer Ecke bekommen hat dieses Jahr. Und dass jetzt quasi direkt zwei Ecken zu einem Gegentor führen und die dritte Ecke zu einem Elfmeter, der gegen Wolfsburg gepfiffen wird, finde ich dann schon sehr deutlich. Und ich sag's mal positiv. Es lässt mich froh in die Zukunft blicken, dass vielleicht ein Standardtraining unter Urs Fischer mit einem Co-Trainer, den er da dabei hat, der wohl auch, sag ich mal, einen relativ guten Fokus da drauf hat, dass das sehr viel besser funktioniert als früher unter Mikkel Jespersen und offensichtlich Bo Henriksen.
Ja, war ja auch tatsächlich bei Union immer die ganz große Stärke. Standardsituationen und die haben ja dann auch maßgeblich zu einem sehr hohen Prozentanteil damals dazu geführt, dass man sich mehrfach für den Europapokal qualifiziert hat. Natürlich hat sich auch ein bisschen jetzt in der Mannschaft was verändert. Also man hat jetzt einen Philipp Tietz von 1,90 Meter, der sehr kopfballstark ist. Also wie der den zum 1:1 halt setzt, ist halt top, ja, muss man sagen.
Der ist richtig schön geflogen. Ja. Der war nicht mit viel Druck, aber der hat eine schöne Flugkurve gehabt, dass der Torwart nicht dran kam.
Ja, wunderschön. Also perfektes Timing, perfekter Ball. Das sah echt richtig klasse aus. Und auch ein Stefan Posch ist aus Italien auch bekannt dafür, dass der sehr abschlussstark ist bei Standardsituationen. Der ist auch gut 1,90 groß. Auch der bringt jetzt natürlich nochmal eine andere Qualität da rein. Und das ist so eine Kritik, die ich ja auch ein bisschen häufiger mal angesprochen hatte in der Hinrunde, dass mir letztlich im Kader zu wenig Standardsituationstypen sind. Ja, ich glaube, dass du die jetzt hast. Die hatte Urs Fischer auch bei Union Berlin. Der hatte sehr gute Schützen. Trimmel bei Union, jetzt Amiri in Mainz. Es muss sich vielleicht noch ein zweiter, dritter herauskristallisieren. Das hatte man jetzt am Wochenende nämlich auch gesehen, das fehlt. Aber ich würde sagen, so dieser Mix, der stimmt immer mehr. Plus halt die Arbeit, die man im Training reinsteckt, dass man da jetzt künftig deutlich mehr Ausbeute erwarten kann als jetzt in dieser und auch in der letzten Saison.
Ja, das ist, Böwing ist zum Beispiel so jemand, der einem da einfällt, der, glaube ich, gegen Posen einen sehr guten Freistoß.
Bayern.
Was gegen Bayern,
auf
natürlich.
Auf den Potulski, ne, auf Kaspar Potulski den Freistoß
jetzt
hat.
Stimmt, das war auch das erste Standardtor die Saison oder so, irgendwie sowas.
Ja, ich glaube, Dani da Costa schon einmal nach einer Ecke, aber tatsächlich, wenn du das ins Verhältnis setzt, du hattest bis dahin halt ein Eckentor in der Bundesliga.
Ja, genau.
Ja. Und jetzt halt am Wochenende, also zwei in der Direktentstehung und ehrlicherweise das dritte ja auch, weil letztlich ja das Handspiel dann auch aus der Ecke heraus resultiert.
Genau, und ja, also ich freue mich tatsächlich, dass es da auch ein bisschen mehr ein Standard ist. Sieht man, du hast jetzt gerade schon Posch und Tietz angesprochen, große Spieler. Auch Silas ist nicht klein. Natürlich ein ganz anderer Spielertyp, wahrscheinlich jetzt nicht so der Kopfball-Zielspieler unbedingt, aber natürlich durch seine Körpergröße und seine, sag ich mal, generell körperlichen, sag ich mal, ist er ja ein sehr athletischer Spieler, da bestimmt auch einen guten Impact haben kann, wenn er mal in die Situation kommt, dass er einen Kopfball bringen muss. Und ja, wenn man dann natürlich noch überlegt, dass wir natürlich eh mit Stefan Bell jemanden haben, der irgendwie bei Ecken Gefahr ausstrahlt, ja, Chor auch irgendwie immer so in der Nähe, und wir haben ja mit Hanke Olsen dann nochmal einen sehr kopfstarken Spieler, der aktuell ja nicht fit ist.
Genau, plus Kaspar Potulski, der auch
zwei Tore schon gemacht hat.
Für seine 18 Jahre halt ein brutales Kopfballspiel hat, also eine unglaubliche Maschine da ist. Die binden natürlich dann auch Spieler und so kommst du dann auch zu so einer Situation wie beim 2-1, dass dann Benedikt Hollerbach fast frei steht, ja, den Ball dann eben verlängern kann und das sieht tatsächlich schon sehr, sehr gut aus und am Ende, ich habe ja immer eine etwas kritische Meinung zur Bundesliga, ich glaube, das ist jetzt auch geprägt davon, dass ich habe mich letzte Woche sehr gefreut auf das Hamburg-Derby, dachte, cool, Pauli gegen Hamburg, Freitagabend, da freue ich mich die ganze Woche so ein bisschen drauf, das ist attraktiver Fußball, Lokalbrisanz und so weiter und dann war es wirklich, ich glaube, mit das schlimmste Fußballspiel, das ich in meinem Leben gesehen habe. Es war dann so ein reines, es war so ein reines Intensitätsding, keiner wollte verlieren, ja, keiner wollte so richtig was fürs Spiel machen. Aber wenn er mal irgendwie so ein Durchbruch war, dann ist der letzte Ball gefühlt mit so 100 Stundenkilometern 20 Meter an den Mitspieler gefühlt vorbeigeflogen. Ne? Übrigens auch Rayan Philippe, muss man tatsächlich sagen, weil der hier auch immer jetzt ein bisschen verklärt wird seit dieser 4-0-Niederlage in Hamburg. Ja. Ich bin immer so ein bisschen kritisch, weil ich finde, mir ist es manchmal viel zu viel Intensität und zu wenig Fußball. Ja, viel Intensität heißt aber jetzt gerade so in den unteren Ligenbereichen eben auch sehr enge, sehr ausgeglichene Spiele. Ne?
Da ja, man haben wir gegen St. Pauli auch gehabt.
Genau, oder gegen Mönchengladbach.
Und
oder gegen Köln beide
Spiele. Gegen Heidenheim
Spiele.
Auch.
Genau, also oder gegen Werder. Ne? Das waren alles so enge Spiele. Und wenn du dann in diesen Spielen auch immer mal wieder eine Standardsituation hast, mit der du vielleicht mal einen reindrückst, ja, dann kann das am Ende einfach schon der Schlüssel sein.
Ja, und dann haben wir natürlich mit Nadim Amiri noch jemanden, der gegen Grabara schon einmal einen Elfmeter verwandelt hat diese Saison und auch den zweiten wieder verwandelt. Das zweite Mal auch, ich meine, über den ersten Elfmeter haben wir ja noch gar nicht gesprochen, war ja so halb hoch geschossen von Tietz, haben wir wahrscheinlich für Grabara ein sehr dankbarer Ball, aber er sieht halt auch geil gehalten aus, also er fliegt schön. Und er springt wieder in dieselbe Ecke beim Amiri-Elfmeter und Nadim setzt aber den Elfmeter so gut flach, dass Grabara eben nicht mehr drankommen kann. Und ja, also das freut mich, dass er dann auch nochmal sein Tor gemacht hat, zementiert auch seinen Status als der Spieler, der die meisten Tore und auch die meisten Scorer natürlich beigesteuert hat für uns diese Saison. Und Ja, ich glaube, das war ein richtiges, also ich glaube, wenn man einen Impact-Spieler einwechseln kann, dann will man so einen Amiri einwechseln, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich bin ja immer so ein bisschen kritisch, weil ich dann halt sage, boah, wenn du jetzt so krank gewesen bist, ne, ob das immer dann so schlau ist, jemanden dann reinzuwerfen. Aber klar, ne, Spieler entscheidet dann auch von sich, ne, und Nadim ist halt hoch ehrgeizig, ja, und ich kann mir vorstellen, dass der auch so ein Spiel von der Couch aus sehr, sehr ungeduldig dann wahrscheinlich gesehen hätte. Und das war ja heftig, du hast ihm überhaupt keinen frischen Verlust angemerkt, ja, also der ist da mit einer Energie irgendwie aufgelaufen und der gibt dieser Mannschaft unglaublich viel, wenn er an seine Grenze stößt. Das ist einfach fußballerisch, hat das Hand und Fuß, was der macht, ja. Die Standardsituationen waren gut, freut mich auch für ihn, dass er jetzt tatsächlich mal mehr Abnehmer hat, ne, weil in den Raum oder in den richtigen Raum kommen die oft genug, ja.
Ist schon oft, dass irgendwie dann sehr, sag ich mal, verteidigungsstarke Mannschaften mit vielen großen Innenverteidigern und auch den Stürmern die Bälle halt einfach gut wegverteidigt haben in der Vergangenheit. Ja. Und wenn du dann halt eher kleinere und wendigere Spieler hast, oder so, ich sag mal, Jason Lee ist ja auch kopfballstark, aber der kann natürlich gegen den Moritz Jens ein Kopfballduell auch nicht unbedingt jedes Mal gewinnen, sondern der gewinnt vielleicht 2 von 10 oder so.
Richtig. Und ja, am Ende für ihn persönlich freut's mich, weil er einfach so eine Identifikationsfigur in Mainz geworden ist und ich ihm schon abnehme, dass er sich hier mit dieser Aufgabe total identifiziert. Er sich im Sommer ja auch klar committed hat, die Saison jetzt hier zu spielen und diese ganze Nummer halt einfach, ne, er will zur Weltmeisterschaft und in Mainz geht's so komplett den Bach runter, die ganze Hinrunde über. Ich glaube auch, dass das frustrierend dann einfach ist und ich glaube, da jetzt so dieses Gefühl auch so langsam zu entwickeln, Mensch, das macht wieder Spaß, in die Spiele zu gehen und die vielleicht auch mal zu gewinnen. Ich glaube, das gibt ihm auch viel und damit gibt er der Mannschaft auch viel.
Ja, und wenn wir jetzt mal so insgesamt vielleicht auf die Spiele jetzt dieses Jahr blicken, ich meine, es war jetzt das vierte. Ja, das vierte.
Ja, ich habe es ja mal die vier Chancentournee, glaube ich, genannt. Ne? Also genau, war es die vierte, denn Leipzig habe ich dann schon gar nicht mehr reingerechnet.
Ja.
Weil da bist du natürlich Außenseiter am Wochenende.
Und natürlich, sag mal, blicken wir auf die letzten 5 Spiele. Da kann man ja schon sagen, Mainz 8 Punkte geholt. Wir haben tatsächlich den 18. Tabellenplatz verlassen. Wir haben ein Spiel nur verloren, generell unter Urs Fischer nur ein Spiel verloren. Natürlich waren auch 4 Unentschieden dabei. Und ich finde generell auch so in der Formtabelle und auch in der Betrachtung der Mannschaften, die so um uns rum sind, ist die Leistung so, dass man sagt, okay, das Momentum, sag ich mal, im Abstiegskampf dreht sich gerade so ein bisschen in unsere Richtung. Natürlich Es pendelt immer noch und du hast Momente, die jetzt wie in Wolfsburg, wo man sagt, okay, man kann so ein Spiel drehen, aber du in der Woche vorher verlierst du gegen Köln, wo das Spiel gegen dich gedreht wird. Und wir haben jetzt 15 Punkte und im Endeffekt hat, wenn wir auf Platz 16 sind, der Platz 15 bis 10, da sind, sag ich mal, 3 bis 5 Punkte nur dazwischen. Also wir könnten theoretisch mit den nächsten 3 Spielen in einen Bereich kommen, wo wir sagen, wir sind jetzt nicht mehr super akut abstiegsgefährdet, natürlich noch in dem, sag ich mal, kompletten Konglomerat der unteren Tabellenhälfte, sag mal, was sich jetzt so bis 20 Punkte da einfindet. Aber ich finde das schon eine bei weitem weniger, sagen wir mal so, brenzlige Situation, wie sie noch war, als Urs Fischer angefangen hat.
Ja, aber daran siehst du ja tatsächlich auch, wie stark das Ergebnis das einfach treibt, dieses Bild, ja, denn ich meine, nochmal, Samstag zurück, 3. Minute, liegst 0-1 hinten, ja, wenn du damit dann rausgehst, ja, dann glaube ich, sind alle hochdeprimiert dann einfach nach so einem Spiel und dann fragst du wirklich noch, ne, ich glaube, dann wird auch gefragt, Urs Fischer und Offensive, ne, kriegt er das nochmal hin, ne, die Mannschaft spielt vielleicht zu oft unentschieden oder schießt zu wenig Tore. Jetzt führt man auf einmal so die Debatte, dass man sagen kann, Mensch, ne, jetzt sind wir auf einmal wirklich dicht an anderen Clubs dran. Da gilt es jetzt aber einfach auch mal so hier phrasenschweinmäßig echt jetzt am Ball zu bleiben. Hast jetzt auch schwere Gegner, Leipzig auswärts, Dortmund auswärts, dazwischen Augsburg, die jetzt ja fast für Mainz 05 den sehr ärgerlichen Sieg dann bei den Bayern eingefahren haben, womit keiner rechnen konnte.
Ja.
Aber trotzdem, ich bin bei dir. Ich glaube, andere Mannschaften sind jetzt nochmal so ein bisschen reingerutscht oder drohen reinzurutschen, die mit dieser Situation jetzt mental ebenso erstmal umgehen lernen müssen wie Mainz 05 im Herbst. Ja, Werder Bremen, die eigentlich ordentlich gestartet waren und die jetzt irgendwie richtig im Tief hängen, wo vielleicht demnächst auch ein Trainerwechsel ansteht. Der HSV, der es, finde ich, gar nicht so schlecht macht, aber die Tore einfach nicht schießt. Mönchengladbach, die gerade wirklich richtig am Abdriften wieder sind. Der 1. FC Köln, ne, habe ja vor ein paar Wochen hier, glaube ich, meine, naja, Leidenschaft. Also ich bin jetzt nicht der größte Köln- und FC-Fan, aber dieses extrem emotionale Auf und Ab, das kann bei denen natürlich auch immer nochmal dazu führen, dass es da auch nochmal zu Problemen kommt.
Ich meine, am Ende ist natürlich jetzt ihr Ergebnis gegen uns irgendwie schon auch ein Ausreißer aus der Gesamttendenz.
Ja.
Ja, hat schon.
Ich habe übrigens, ich muss es gerade mal aufklären, ja. Also falls die Leute interessiert, ich habe ja zumindest so kommentarmäßig dann gesehen, dass ich ja was mit Köln hatte und so weiter. Und ich habe dann im Nachgang der Sendung noch so überlegt, warum eigentlich, ne? Was ist nur so der Grund, ne? Und dann habe ich echt lange überlegt, warum habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen mein Problem im 1. FC Köln? Und dann fiel mir ein, dass ich 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland ein Praktikum gemacht habe bei einer Boulevardzeitung in Köln.
Mhm.
War dann einige Wochen auch in einer Jugendherberge, die war ganz schön tatsächlich, habe mich da einfach in der Jugendherberge einquartiert und das war dann tatsächlich ganz cool. Aber ich bin dann damals so nach Köln gegangen und habe so als Ostfriese, ne, gedacht, die Kölner, ne, Karneval, die sind ja alle witzig. Und da habe ich wahnsinnig schnell festgestellt, nein, waren die gar nicht, ja. Die waren eigentlich ziemlich stoffelig und krannte ich mir so gegenüber. Ne? Okay. Also ich habe echt gedacht, ich werde da jetzt mit total offenen Armen empfangen und habe dann erstmal so dann begriffen, so als damals noch sehr junger Erwachsener, nein, so ist die Welt nicht. Und auch in Köln ist sie so nicht. Und einer der Vorgesetzten lief da tatsächlich jeden Tag brüllend mit knallrotem Kopf durchs Büro. Ja, also so war dann teilweise der Arbeitsalltag.
So wie man sich vorstellt von einem schlechten Chef.
Ja, ich habe irgendwann, ich glaube mit, ich hatte damals wirklich ein, zwei sehr coole Telefonate. Peter Neururer hatte ich damals interviewt, cool. Ne, angerufen auf dem Handy. Damals ging das noch so relativ problemlos. Ne, dann kam irgendwie so eine Rock'n'Roll-Musik am Handy und es klingelte und dann war Peter Neururer dran. Ne? Und gegenüber mir saß ein Praktikant, der schon mehrere Praktika dann auch gemacht hatte, auch dort. Ne? Und der guckte mich während des ganzen Gesprächs nur an, ne? Guckte mich nur an und sagte nach dem Gespräch so zu mir, das war aber peinlich. Ne? Und so lief dann dieses Praktikum. Also ich wusste nach so 4 Wochen halt, na, so Boulevard, das ist für mich nichts, ja. Also war dann wirklich irgendwie menschlich eher eine frustrierende Erfahrung. Und ich glaube, das hat mein Köln-Bild bis heute geprägt. Also wenn ich jetzt wirklich hier erste FC-Fans verletzt habe, ja, es tut mir wirklich im Herzen leid. Ja, ich glaube, es ist ein toller Traditionsverein. Aber das hat leider irgendwie mein Gefühl so total zerstört damals, diese Zeit.
Tja, da hätten die Kölner sich ein bisschen besser anstellen müssen, um deine Freunde zu werden.
Ja, die sind schuld. Ja? Du hast recht.
Die einfach tollere Menschen hier in der Region. Das ist uns ja auch bewusst, dass wir ein super Völkchen sind in Rheinhessen.
Ja, hier fühle ich mich tatsächlich sehr wohl. Ja, also kann ich gar nicht anders sagen.
Ja, ich glaube, das geht vielen Leuten so. Wir versuchen immer, alle Leute mit offenen Armen entgegenzunehmen. Ja, gut. Dann schauen wir mal so in die nächste Woche. Wir spielen als nächstes gegen Leipzig. Du hast das eben schon gesagt. Leipzig hat ein kleines Sternchen bei diesem Spiel vorne dran, weil die haben nämlich jetzt nochmal eine englische Woche, weil die das Nachholspiel gegen St. Pauli jetzt haben. Es ist für uns natürlich in zweierlei Hinsicht eine gute Ansetzung, sag ich mal, ein wichtiges Spiel. Natürlich wollen wir nicht so gerne, dass St. Pauli Punkte holt, weil die könnten uns auch wieder überholen. Wir haben, glaube ich, aktuell 2 Punkte Vorsprung auf St. Pauli. Also die könnten mit einem Sieg gegen Leipzig uns wieder überholen. Natürlich wünsche ich den Leipzigern auch ein sehr anstrengendes Spiel, damit unsere Mannschaft da so einen kleinen Funken mehr Drive hat vielleicht. Und ja, dass vielleicht das nötige Etwas ausmacht, damit man Leipzig schlagen kann, weil du sagst es, die einfachen Gegner für uns, also immer die Mannschaften aus dem tabellarischen Nachbarumfeld, sind jetzt, sag ich mal, mit Ausnahme von Augsburg erstmal, kommen jetzt erstmal nicht. Und natürlich ist das sehr wichtig.
Ja, wird ein richtig schweres Spiel. Also die haben ja so mit Dion Mondé und so auch tatsächlich mal Spieler, auf die ich mich freue, die auch mal so 90 Minuten zu sehen. Ich hoffe jetzt natürlich für Mainz nicht in allzu vielen erfolgreichen Situationen. Aber erstmal sollen sie dann tatsächlich gerne den FC St. Pauli schlagen jetzt mal in der englischen Woche. Ja, und dass Mainz jetzt einfach mal auf diesem Relegationsplatz bleibt. Ja, nimmt auch einen Schussdruck dann vor dem Spiel jetzt am Samstag. Ja. Ansonsten finde ich aber bei Leipzig die Entwicklung unter Ole Werner tatsächlich einfach ganz gut. Also die haben es auch zu dieser Saison wieder geschafft, einfach gute junge Spieler zu integrieren in dieses Team. Aber zuletzt war ja Leipzig gar nicht mehr so ein schlechtes Pflaster für Mainz 05. Also es hat sich ja so ein bisschen gewandelt von diesem Horrortrip dann tatsächlich irgendwie zum...
Es gab ein paar Jahre, das war richtig übel, da hinzufahren, ja.
Ja, ich glaube, Robin Zentner erinnert sich, glaube ich, auch noch irgendwie an, was war es, 8-0? Ja.
Das war, einmal gab es ein 8-0, ja.
Ja, aber ich werde es mir dann auch am Fernseher ansehen, ich bin jetzt nicht da.
Nö, ich bin auch nicht da. Es jetzt auch viel Fasnacht natürlich in der Zeit und das ist, glaube ich, ein Spiel. Ich sag mal so, als Mainzer kommt man ja vielleicht dieses Jahr nochmal nach Leipzig.
So, und das bei besserem Wetter, ne?
Ja, also ich war natürlich schön im Sommer nochmal nach Leipzig zu fahren für ein Spiel.
Ja.
Genau. Ansonsten steht noch ein Heimspiel für unsere Frauen an.
Genau, da wollen wir natürlich auch super gerne drauf hinweisen. Ja,
die 05erinnen spielen gegen Meppen am Sonntag um 11 Uhr am Bruchweg. Und da gibt es auch gewisse Vorzeichen bei diesem Spiel, die sehr interessant sind, weil die Frauen-Bundesliga steht wohl vor einem neuen TV-Vertrag. Und da gibt es aktuell ja Montagsspiele und es steht wohl auch zur Debatte, dass das weiterhin stattfindet, weil man die Vermarktung da irgendwie weiter vorantreiben möchte. Und genau wie die Herren wollen natürlich die Frauen nicht und natürlich auch die Fans, die so viel reisen, dass die Spiele montags stattfinden, was ein absolut hehres Ziel ist, das zu verhindern. Und deswegen gibt es einen Stimmungsboykott. Und zwar die ersten 14 Minuten für 14 Mannschaften in der Frauen-Bundesliga werden wohl stimmungsmäßig boykottiert und auch unsere Fans werden sich da wohl dran beteiligen.
Ja, so hört euch das auch, ne? Ich wollte jetzt auch Sonntag auf jeden Fall mal hingehen, bin jetzt natürlich ein bisschen traurig, dass dann ausgerechnet nochmal in den ersten Minuten es ein bisschen leiser sein wird, aber dann geht es ja ab Minute 15 dann so richtig in die Vollen. Ist auf jeden Fall auch ein Spiel von zwei echt ja richtig guten Teams in der zweiten Liga. Freue ich mich auch drauf und ja, bin auch mal gespannt, wie die Frauen dann starten. Gehe auch aus privaten Gründen dann Sonntag mal hin, kenne mich tatsächlich dem Torwarttrainer vom SV Meppen. Habe ich vor 25 Jahren, glaube ich, mal eine Krone, also eine Plastikkrone oder Pappkrone aufgesetzt, ja.
Okay.
Da, ich bin ja früher großer Kickers-Empen-Fan gewesen, der war da Torwart und war ein richtig guter Typ. Und dann haben wir ihn damals als König von Emden nach Meppen verabschiedet, wo er dann noch tatsächlich auch sehr erfolgreich gehalten hat ein paar Jahre und jetzt ist er Torwarttrainer beim SV Meppen.
Eine weitere Emden-Geschichte von dir.
Ja, es ist vor allem witzig zu sehen, wie klein die Welt ist, ne? Aber ich freue mich dann natürlich auch, dann Heidi wiederzusehen. Das war ja auch schön, sie zu erleben, dann bei unserem Live-Show-Podcast. Ja, und ja, freue mich auf jeden Fall. Ist halt immer eine Anstoßzeit, die dann ja auch ein bisschen, nicht so ganz einfach ist, glaube ich, für viele Leute.
Ist natürlich für uns aber auch cool. Sonntags 11 Uhr ist natürlich eine Zeit, wo normalerweise keine Bundesliga ist. Dementsprechend kann man da sehr gut hingehen, um den Sonntag noch mal ein bisschen zu zelebrieren.
Kleines Frikadellen oder Wurstfrühstück dort zu machen.
Und,
ja.
unsere Frauen stehen ja auch nicht schlecht in der Tabelle und ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn die oben angreifen und vielleicht im Aufstiegsrennen nochmal eine entscheidende Rolle spielen.
Ja, wäre richtig cool. Und ja, wir haben es ja auf jeden Fall gesagt, ne? Also werben, ne? Gerne hinkommen, ja, denn je mehr Zuschauer dann einfach da sind, desto weniger Debatten gibt es halt irgendwie, dass zu wenige Leute da sind.
Genau, schnappt euch einen Freund, eine Freundin und ja. Kommt aufs Spiel der Frauen.
Also wir haben jetzt tatsächlich, also nicht wir zwei Bene, ja, das wüsstest du, aber wir haben jetzt am Wochenende tatsächlich Jahrestag und ja, meine Freundin, die war jetzt so angetan von der Heidi, dass sie auch gesagt hat, also Sonntag gehen wir erstmal tatsächlich Mainz 05 gegen Meppen gucken. Und das ist wirklich eine Riesensensation, denn die interessiert sich für Fußball so ungefähr, ja, knapp über den Nullpunkt.
Aber knapp.
Ja, und dann, ja, aber dann ist es umso stärker und ja. Dann machen wir das jetzt auch so.
Ist doch schön, hat die Heidi den bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ganz ehrlich, wenn es über persönliche Connections kommt oder persönliche, sag ich mal, Geschichten oder Beziehungen, ganz ehrlich, ist auch ein Grund zum Fußball zu gehen.
Ja.
Also, genau. Ja, sag ich mal, geht alle dahin und ansonsten verabschieden wir uns. Ja, vielen Dank, Schlechti, dass du hier weit in die Ferne gereist bist, raus aufs Land gefahren bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, mir auch, auf jeden Fall. Ich passe jetzt auch auf dem Rückweg auf die E-Rollerfahrer auf, also den einen.
Ja, ich glaube, mittlerweile haben wir ja so 20 vor 10. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die E-Roller fahren hier, mittlerweile wieder zu Hause sein müssen.
Ja, dann hoffen wir das. Gucken jetzt wahrscheinlich irgendwie Handball. Können wir jetzt natürlich nichts zu sagen, weil wenn ihr das Ding jetzt hier hört, dann ist das Spiel vorbei.
Ja, es läuft bestimmt ganz toll.
Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Ja, wir würden es uns alle wünschen. Wunderbar. Ansonsten sagen wir bis nächste Woche.
Genau.
Tschüss.
Schöne Woche. Ciao.
Schöne Woche.